Ja, stimmt, sind tatsächlich wenige, aber das ist gar nichts gegenüber dem, was in der Schule los ist. Da ist noch viel weniger los in den Ferien. Aber da ist nicht nichts los. Immerhin so 30, 40 Kinder kommen im Moment zur Ferienbetreuung in der Woche. Und ja, Grundschüler, die einfach dann nicht zu Hause sein müssen, sich nicht langweilen müssen, die kriegen dann ein bisschen Hilfe. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, in der Gemeinde zu sein, wo auch so viele unserer Lehrkräfte sind. Und es dürfen sogar noch mehr werden. Wir suchen immer noch Lehrkräfte, darum sage ich das heute Morgen. Grundschullehrer, Grundschullehrerin, Gemeinschaftsschullehrer, Gemeinschaftsschullehrerin mit einer Ausbildung. Erstes, zweites Staatsexamen, das ist bei uns die Vorbedingung. Aber ansonsten, wenn ihr das habt oder jemanden wisst, der das hat oder die das hat, holt ihn, holt sie nach Kiel und dann zur christlichen Schule. Ab dem Sommer suchen wir zwei Kräfte. Und eine neue FSJlerin, einen neuen FSJler haben wir auch noch nicht. Maria, du wirst ja irgendwann aufhören mit deinem FSJ, aber irgendwann kriegen wir dann hoffentlich eine neue. Also, wenn jemand am liebsten von weiter weg ein FSJ hier in der christlichen Schule machen will oder ein BFD, holt die Leute nach Kiel. Vor ein paar Jahren, da gab es eine Umfrage, die Leute wurden gefragt, die Deutschen wurden gefragt, sag mal, warum feiert man eigentlich Ostern? 22% der Deutschen wussten das nicht. Man müsste mal eine Umfrage machen, was feiert man eigentlich Karfreitag? Ich glaube, das wären dann noch weniger Prozent, oder? Das Gedenken an die Hinrichtung Jesu, wer weiß das schon? Ganz zu schweigen von der Frage, bitte, wer war eigentlich Pontius Pilatus, also der Richter, der Jesus verurteilte? Pilatus, kenne ich, das ist Fitness, oder? Okay, der meint Pilates. Aber wer war Pontius Pilatus? Der Mann, um den es unter anderem geht in dem Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. Denn ich habe mir den vorgeschlagenen Text ausgesucht, nicht nach dass das nachher heißt, ja, da hat der Pastor dir bestimmt wieder gesagt, gib der Gemeinde mal ordentlich Saures oder so mit dem Text oder mit dem Text. Nein, überhaupt nicht, habe ich mir selber ausgesucht. Das ist der für heute vorgeschlagene und die Kirchen mit dem Kirchturm, da wird er gepredigt. Ja, ihr habt keinen Kirchturm. Habt ihr einen? Ja, okay. Wer war Pontius Pilatus? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, diese Frage, denn so richtig viel weiß man über den guten Mann gar nicht. Ich will da jetzt auch nicht tief in die Geschichte eindringen, kann man alles nachlesen. Bei Wikipedia habe ich mir auch nochmal angeguckt und da ist dann auch zu lesen, dass er auf jeden Fall zwischen 26 und 36 nach Christus als Gouverneur in der kleinen römischen Provinz Judäa wirkte und amtierte. Und dabei zog sein Handeln immer wieder den Zorn der dort lebenden Juden auf sich. Warum auch immer das kam, sei es, dass er provozierte, sei es einfach nur, weil er unwesend war, oder vielleicht war der gute Mann einfach auch nur gut im Fettnäpfchen treten, Pontius Pilatus. Eine ganze Reihe von Skandalen während seiner Amtszeit werden erwähnt. Soldaten, die Pilatus nach Jerusalem schickten, die hatten unerlaubterweise ihre Feldzeichen dabei, die das Abbild des Kaisers trugen. Kennt man aus den Asterix-Heften, Feldzeichen, nicht? Und das Abbild des Kaisers im Heiligen Land, da hatte der Kaiser damals gesagt, nein, da bitte nicht. Ein nächster Skandal war der Bau einer Wasserleitung. Und zwar eine Wasserleitung, die in das Haus des Pontius Pilatus führte. Da hat er sich eine Wasserleitung bauen lassen. An sich gar nicht schlimm. Bezahlt hat er das Ganze aus dem Tempelschatz. Sollte man nicht machen. Dann ließ er goldene Weiheschilde mit einer Inschrift zu Ehren des Kaisers im Palast des Marionettenkönigs Herodes aufstellen. Ha, auch nicht so gut. Mit dem Kaiser hatten sie das halt nicht. Im Neuen Testament dann Lukas 13, Vers 1, da ist schon die etwas härtere Gangart des Pilatus zu lesen. Da wird von einem Massaker im Jerusalemer Tempel berichtet, das Pilatus angeordnet haben soll. Er ließ aus Gründen, die sonst nicht weiter überliefert sind, Festpilger aus Galiläa während des Opfers töten. Sein politisches Ende als Gouverneur in Judäa kam schließlich, als er mit brutaler Gewalt den Zug von Leuten aus Samaria auf deren heiligen Berg Garizim unterbinden ließ. In der Folge wurde Pilatus abgesetzt und was dann mit ihm passierte, ist nicht so ganz klar. Er sollte nach Rom geschickt werden, sich dort verantworten. Einige Autoren gehen aber davon aus, als er da ankam, da war ja der Kaiser schon tot und sein Verfahren möglicherweise deshalb eingestellt. Dann gibt es einen Chronisten, der sagt, Pilatus habe im Jahr 39 unter Caligula erzwungenen Selbstmord begangen. Das ist historisch aber recht unsicher. Dann gibt es auch Legenden, die besagen, er sei nach Vienne in Südfrankreich verbannt worden. Es gibt auch ganz unterschiedliche Angaben zum Zeitpunkt seines Todes. Also ihr merkt, das ist alles so grau in grau, man weiß das nicht. Kann man nicht so richtig fassen. Vor der Tragödie auf dem Gerizim, da gab es noch ein weiteres wichtiges Ereignis während der Regierungszeit des Pilatus in Judäa. Und das ist die eingangs schon angesprochene Kreuzigung Jesu, Jesus von Nazareth. Und eine sehr ausführliche Schilderung dieses Ereignisses möchte ich euch vorlesen im Originalton der Bibel, Johannes 18 ab Vers 28 nach der neuen Genfer Übersetzung. Die, die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun zum Haus des Kaiphas, zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früh am Morgen. Sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. »Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann?«, fragte er. Sie erwiderten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Da sagte Pilatus, nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden entgegneten, wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude, gab Pilatus zurück, dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, du bist also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm, was ist das? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr euch, dass ich euch den König der Juden freigebe? Nein, den nicht, schrien sie zurück. Wir wollen Barabbas. Dieser Barabbas war ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin, riefen, es lebe der König der Juden und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte, ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge, hier ist er jetzt, der Mensch. Aber sowie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen. Und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus, woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich, mit mir zu reden, sagte Pilatus. Weißt du es nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabbata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden, seht da, euer König! Doch sie schrien, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen, fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Das hat er sich nicht leicht gemacht, Pilatus. Das hat er sich nicht leicht gemacht. Der sitzt sowas von in der Klemme. Auf der einen Seite drängten ihn die Repräsentanten der jüdischen Selbstverwaltung mitsamt einer größeren Menge ihrer Untergebenen. Sie alle wollen Jesus am Kreuz sehen. Und auf der anderen Seite ist da eben dieser Jesus, dessen Absichten und dessen Identität Pilatus beim besten Willen nicht durchschaut und der ihn dadurch unsicher macht. Pilatus ist zutiefst unsicher. Pilatus würde das Problem am allerliebsten unter Zuhilfenahme einer alten römischen Entscheidungsregel lösen. Ich denke, manche von euch haben die schon mal gehört. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Und er hat Zweifel, Pilatus. Er ist alles andere als überzeugt von einer todeswürdigen Schuld Jesu. Das merkt man immer wieder im Lauf dieser zwei Gespräche, die er mit Jesus hat. Pilatus hat darüber zu befinden, ob Jesus einen politischen Anspruch erhebt. Darum geht es ja im Grunde genommen. Ob er einen politischen Anspruch erhebt und damit dem Kaiser gefährlich werden könnte. Da muss der Pilatus sowieso aufpassen, weil einige von den Dingen, die ich vorhin erzählt hatte, einigen von diesen Skandalen, die waren schon an den Kaiser herangetragen worden. Das könnte Pilatus auf keinen Fall dulden. Aber Jesus gibt ihm keinen Anlass dafür anzunehmen, er würde einen politischen Anspruch erheben. Und so erscheint er in den Augen des Pilatus als jemand, der eher ein religiöses Interesse hat als ein politisches Interesse. Und deshalb teilt er den Juden dann auch mit, dass er sich vorstellen kann, Jesus im Rahmen der jährlichen Amnestie anlässlich des Passafestes zu begnadigen. Das hätte den Vorteil, dass er den Vorgeführten zwar wunschgemäß schuldig sprechen könnte und damit auch die Menge beschwichtigen könnte, so stellt er sich das vor. Gleichzeitig aber käme er drumherum, das in seinen Augen ungerechtfertigte Urteil auch tatsächlich vollstrecken zu müssen. Eigentlich ganz schön plitsch. Aber die Menge will das nicht. Die Menge will Jesus am Kreuz sehen. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Aber Pilatus lässt nicht locker und versucht nun etwas anderes. Er lässt Jesus foltern. Das scheint ihm keine Schwierigkeit zu machen. Er lässt ihn foltern, er lässt ihn verspotten und fragt dann noch einmal die Menge, wohl in der Hoffnung, sie mögen jetzt vielleicht Mitleid mit dem Geschundenen haben und ihn, Pilatus, aus der Zwickmühle entlassen. Aber Pilatus hat die Lage falsch eingeschätzt. Die Menge schreit immer noch, kreuzige ihn. Und gleichzeitig lassen ihre Anführer nun die politische Begründung fallen und nennen ihren eigentlichen, den religiösen Grund: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Er hat sich zu Gottes Sohn gemacht. Wenn das stimmt, dann wäre das nach jüdischem Gesetz tatsächlich Gotteslästerung. Und die ist nach 3. Mose 24, Vers 16 mit der Todesstrafe zu ahnden. Zitat: Wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben, die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Gottes Sohn, Gottes Sohn. Mit Sicherheit hat Pilatus schon von dem gehört, was man über Jesus erzählt, von seinen brillanten Predigten, von seinen wundersamen Heilkräften, von seinem in der Summe sehr beeindruckenden Wirken der letzten Jahre. Bislang ist zu erkennen, dass Pilatus Angst hat, er könne an diesem Tag angesichts der fordernden Menge seine richterliche Unabhängigkeit verlieren. Im Folgenden wird deutlich, dass zu dieser Angst noch eine weitere Furcht hinzukommt, und das ist eine abergläubische Furcht. Und die hängt auch damit zusammen, dass die Frau des Pilatus ihm am Morgen zu großer Bedachtsamkeit im Umgang mit Jesus geraten hatte. Das können wir zwar nicht im Johannesevangelium lesen, aber im Matthäusevangelium, Kapitel 27. Zitat: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Das hat er im Hinterkopf, Pilatus. Sollte Jesus also tatsächlich mit dem Himmel im Bunde sein, dann müsste Pilatus, so sieht er selber das jedenfalls, dann müsste Pilatus vor der Reaktion der Götter ja noch viel mehr Angst haben als vor dem Drohen der aufgebrachten Menschenmenge. Ich sagte schon, Pilatus sitzt sowas von in der Klemme. Und weil im Moment die Angst vor einer möglichen Reaktion des Himmels stärker ist als die vor den Menschen, geht er noch einmal zu Jesus hin. Woher bist du? Als der Gefragte ihm nicht antwortet, hakt Pilatus nach: Weißt du nicht, dass ich Macht hätte, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Und die Antwort, die er jetzt bekommt, die ist ja nun auch nicht gerade dazu angetan, seine Furcht vor Jesus zu mildern. Denn der sagt: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben werde. Ah, dieses von oben, das ist nicht so schön für Pilatus. Noch einmal merkt der Evangelist an dieser Stelle an, dass Pilatus danach trachtet, Jesus freizulassen. Oh, am liebsten würde er den ganz schnell freilassen. Aber am Ende ist ihm das laute und böse Schreien der Menge ganz einfach präsenter, gegenwärtiger als eine mögliche Reaktion der Götter. Gottes. Vielleicht sogar dieses Jesus selbst. Wahrscheinlich hofft Pilatus, dass sich für ihn trotz seiner Bedenken alles doch noch irgendwie, ohne dass er selber weiß, wie, zum Guten wenden wird. Woher bist du, Jesus? Die meisten unserer heutigen Mitbürger, die fragen sich das ja gar nicht mehr. Sie erkennen nur noch, sagen sie zumindest, das als wirklich existent an, was sich naturwissenschaftlich oder historisch beweisen lässt. Einen Eingriff übernatürlicher Mächte in das Weltgeschehen lehnen sie ab, weil sie übernatürliche Mächte schlechthin ablehnen. Zumindest wenn die irgendwie nach Kirche riechen, nach christlichem Glauben. Also anderen Vorstellungen gegenüber sind sie ja schon offen, unsere Mitbürger. Andere Vorstellungen wie den Einfluss der Sterne, den Einfluss der Steine oder die Macht einer angelehnten Leiter, unter die man besser nicht durchläuft. Aber Jesus von Nazareth, okay, dass der gelebt hat, ist ja gar nicht zu bestreiten, aber was war der denn? Zitat Matthäus 13: Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Der war doch einer wie wir, sagten diejenigen, unter denen er die ersten 3 Jahrzehnte seines Lebens zugebracht hatte. Und auch heute noch sagen die Menschen, Jesus? Der war doch einer wie wir. Na gut, heilen konnte er, war schon was Besonderes. Und reden konnte er auch, also auf jeden Fall. Bergpredigt, super, schon bemerkenswert. Aber waren und sind das andere nicht auch bemerkenswert? Große Denker der Weltgeschichte, Konfuzius, Platon, Kant, Freud, Gandhi, Trump, nee, der nicht. Aber keiner von denen hat den Anspruch erhoben, mit Gott im Bunde, ja, der Sohn Gottes oder sogar Gott selber zu sein. Woher bist du, Jesus? Aus Nazareth? Okay. Vom Himmel? Von Gott? Na, ich weiß nicht, du wollen wir mal nicht komisch werden. So denken die Menschen. Ich frage mich und ich frage dich, die du heute Morgen diese schönen Lobpreislieder mitgesungen hast, wo ja auch Jesus gepriesen wurde, und zwar nicht gepriesen wurde als großer Denker, sondern als Sohn Gottes, als Retter, als Mittelpunkt der Geschichte, der Heilsgeschichte. Ich frage dich, wie wird das wohl sein, wenn nach dem Ende aller Tage unzweifelbar deutlich wird, dass nicht der komisch ist, der an Jesus als den Sohn Gottes glaubt, sondern dass der ein Narr ist, der nicht an ihn glaubt? Ich bin gewiss, das wird deutlich werden. Ich habe ein kleines Heft mal bekommen, das hatte Campus für Christus seinerzeit als Begleitmaterial zum Jesus-Film rausgegeben. Kennt ihr vielleicht, Jesus-Film. Und da gibt es ein Kapitel unter der Überschrift Warum ausgerechnet Jesus? Und daraus stammen die folgenden Auszüge eines Gedankengangs über Jesus. Viele würden es nicht einmal so nennen. Und doch ist dieser Mann, der offensichtlich ganz außergewöhnlich gewesen sein musste, die Erfüllung ihrer tiefsten Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht, einmal irgendwo angekommen zu sein. Nicht ständig vor dem Morgen, vor der Zukunft zittern zu müssen. Angekommen sein heißt auch, sich nicht mehr wie in anderen Religionen, inklusive einem völlig falsch verstandenen Christentum, unter Mühen und Ängsten etwas Anerkennung bei einer unnahbar heiligen Gottheit verdienen zu müssen. Für viele Menschen ist Jesus einfach das unfassbare, beglückende Ende aller religiösen Abstrampelei. Er ist die leibhaftige Einladung in eine bedingungslose, nie mehr endende Beziehung mit Gott. Er kommt uns da entgegen, wo wir es am nötigsten brauchen, nämlich in der Einsamkeit unseres Herzens. Wenn wir ganz innen drin spüren, dass wir eigentlich etwas ganz anderes verdient hätten, als Erbarmen und liebevolle Annahme. Wir dürfen uns in den Gedanken fallen lassen, dass selbst dann, wenn unser Herz uns anklagt, Gott größer ist als unser Herz. Dieser Jesus hat einen Weg zu und mit Gott eröffnet, den es so in keiner Religion der Welt gibt, nicht einmal im Ansatz. Selbst die kühnsten philosophischen Gedanken kommen nicht an das heran, wozu Jesus die Menschen eingeladen hat. Die atemberaubend neue und eigentlich unvorstellbare Beziehung zu Gott, die Jesus ermöglicht hat, wird also nicht durch eigene religiöse Leistung erreicht, sondern allein dadurch, dass wir uns von ihm beschenken lassen. Zum Bewegendsten in der Botschaft Jesu gehört sein Angebot, dass er uns nicht einfach als Diener einer Religion sehen will, sondern als seine Freunde. Sind wir tatsächlich bei dem Thema, was ihr gerade am Wickel habt, fällt mir ein. Wollte ich gar nicht, ist so gekommen. Noch einmal. Zum Bewegendsten in der Botschaft Jesu gehört sein Angebot, dass er uns nicht einfach als Diener einer Religion sehen will, sondern als seine Freunde. Wer einmal etwas von dieser Freundschaft in seinem Leben erfahren hat, dessen Alltag verändert sich. Eine Frau wurde an ihrem Arbeitsplatz gefragt, warum sie in der letzten Zeit so verändert sei, so fröhlich, so ausgelassen. Ihre Antwort darauf: Ich habe einen neuen Freund. Ja, aber was sagt denn ein Mann dazu? Och, der ist auch ganz begeistert von ihm. Also den Freund möchten wir auch mal kennenlernen. Das ist es, was wir suchen. Angenommen sein, Sicherheit, Geborgenheit und eine wunderbare, beglückende und belastbare Beziehung. Und genau das ist es, was Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus für alle Zeiten angeboten hat. Woher bist du? Fragt Pilatus. Woher bist du, Jesus? Und in seinem Inneren hat er schon mehr als eine Ahnung, dass er es hier nicht nur mit einem einfachen Menschen zu tun hat. Aber dann lässt die Macht der Umstände, dann lässt der gesellschaftliche Zwang, lässt die Angst vor den Menschen es nicht zu, dass Pilatus sich Jesus weiter nähert. Da ist dann irgendwo Schluss für ihn. Schade, schade. Aber vielleicht war das auch sein Schicksal. Einer musste ja schließlich den Opfertod des Gottessohnes anordnen. Diese Ausrede hat heute keiner mehr. Heute ist jeder Mensch, der von Jesus hört, aufgefordert, sich zu entscheiden, war Jesus nur ein Mensch oder ist er der Sohn Gottes? Wohl dem, der sich in der Beantwortung dieser Frage nicht zum Narren macht, sich nicht durch die Macht der Umstände, den gesellschaftlichen Zwang, die Angst vor den Menschen davon abhalten lässt, der Sehnsucht nachzugeben, die Gott in ihr Herz gelegt hat. Der Sehnsucht, das Leben gemeinsam mit diesem Jesus zu leben, der alle Menschen einlädt, im Miteinander mit ihm wirklich frei zu sein. Kommt her zu mir, sagt Jesus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist bei dir. Lass uns einen Augenblick still sein, jede und jeder, für ein persönliches Gebet.